ARD. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.
Ich habe mich richtig ins Zeug gelegt heute.
Ja, hat man gemerkt. Toll.
Ja, ja. Toll. Ja, weißt aber auch warum, ne? Wegen der Konkurrenz da draußen.
Ja, ja. Wir wurden jetzt von mehreren Leuten darauf hingewiesen, dass in irgendeiner der jüngsten Folgen von Germany's Next Topmodel ein Kandidat namens Yannick auch ohne weitere Erklärung gewirrt habe. Und jetzt fragen wir uns natürlich, war das ein Gruß an den Kalk und Welk Podcast? Wir wissen es nicht.
Also ganz ehrlich, ich glaube, es kann gar nicht anders sein, aber wahrscheinlich, weil das, ich habe ihn gesehen, der ist ziemlich jung, ne, und so ganz cool drauf und so und schämt sich vielleicht ein bisschen, dass er so den Boomer-Podcast hört und dass er mir mitwiehert heimlich zu Hause. Mhm. Aber wir haben sogar einen O-Ton, damit man uns das auch glaubt, einen Original-O-Ton von Yannick, wie er sich vorstellt und wiehert.
Okay.
Ich habe keine Ahnung, warum ich dieses Pferdegeräusch so gut nachmachen kann. Das ist einfach ein angeborenes Talent.
Tja, ein angeborenes Talent.
Hochbegabt.
Ja, die einen können äppeln wie ein Pferd, die anderen so wiehern. Ne? Und das ist, ich bin aber auch ein bisschen neidisch, weil es klang wirklich am Anfang.
Verdammt gutes Pferd.
Echt. Also, er kann viel höher wiehern als ich.
Dagegen könnte man dich so langsam in den Sauerbraten überführen im Vergleich.
Also, ja, bei mir ist es eher so ein Schnauben. Ne? So
ja. Bei dir ist es so, wie dieses Pferd quält sich. Aber der klang ja wirklich wie ein junger Hengst, der er auch ist, vermutlich. Ja,
absolut, absolut. Und ich bin aber begeistert, dass wir es jetzt sogar quasi, ich glaube, näher werden wir beide doch nie an Germany's Next Topmodel rankommen, als mit diesem Gruß, der uns da quasi aus der Küche geschickt wurde.
Aus der Modelhölle erreichte. Ja, also viele Leute waren enttäuscht, dass wir das nicht schon längst irgendwo thematisiert haben. Die gehen wohl wirklich davon aus, dass wir alles gucken. Also die gehen auch explizit davon aus, dass wir solche Formate gucken, nur weil wir über die reden. Ich weiß nicht, was die sich vorstellen, die Menschen. Also das selber was gucken. Bei der Heute-Show haben wir zum Beispiel einen Sichtapparat. Das sind meistens so Schichten von 4 jungen Leuten, die alles gucken müssen, was mit Politik zu tun hat. Die werden in einem lichtlosen Raum gehalten. Das sind überwiegend Studenten, aber ich glaube auch Strafgefangene im Außenvollzug und die müssen dann alles gucken. Aber das, wir können es doch nicht selber, auch für diesen Podcast.
Nein, das geht doch gar nicht. Auch diese Sichtapparate, ich erinnere mich immer noch gerne daran, damals, als ich Mattscheibe gemacht habe, das waren ja auch immer viele, die geguckt haben und da war ja am Anfang diese Sendung Zapping bei Premiere und das waren auch 2 parallele Räume, wo die mit verschiedenen Reglern und Fernsehapparaten saßen, alles immer gucken mussten, parallel, also allen Schrott und dann immer notieren mussten, wo irgendwie was passierte. Heute würde sich das ja gar nicht mehr lohnen, weil ja gar nichts mehr so viel live und so auch passiert. Aber
ich glaube auch, wenn du nachfragst, ist es gar nicht mehr erlaubt, Studenten so zu halten, glaube ich.
Nein. Das war noch eine schöne Zeit. Hat noch keiner gefragt.
Hast du genau hingeguckt. Ja, jetzt haben mehrere Leute sich beschwert. Einer hat mich direkt angeschrieben und gesagt, er hätte unseretwegen eine Wette verloren, weil wir wohl in der letzten Folge nichts dazu gesagt haben. Da hätte man das schon machen können angeblich. Aber wie gesagt, kann mich nur selber enttäuschen, hätte ich beinahe gesagt. Kann mich nur entschuldigen. Ja, weil wir können nicht alles gucken. Es geht nicht.
Wir können vor allem das nicht. Aber weißt du, worum er gewettet hat? Waren das 2 Kilo Nein. Mohrrüben oder mehr? Also es tut uns jetzt wirklich leid, wenn das...
Ja, aber sein Haus verloren vielleicht. Ja,
aber so. Als Trost dafür gibt es heute noch ein zweites Viren mit einer Widmung, nämlich, und die kommt jetzt nochmal.
I am Mr. Ed.
So, ja. Du weißt, was gemeint ist.
Also wenn du das hinten raus nicht noch dran gesungen hättest, hätte ich es nicht gemerkt. Das war der Todestag von Mr. Ed am 22. Februar 79, vor 45 Jahren, ist der Schauspieler von Mr. Ed gestorben.
Ja, ja, und der hieß Bamboo Harvester.
Ja.
Bamboo Harvester war eigentlich der richtige Name von Mr. Ed.
Und konnte der wirklich sprechen?
Der konnte wirklich sprechen.
Toll.
Natürlich. Der hat das gelernt. Nein, sie haben irgendwie mit einer, das habe ich auch gelesen, nur mit einer Faden, irgendwas mit Fäden haben sie ihm wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen immer den Gaumen lang gezogen. Später hat er aber dann selber die Lippen bewegt, ab und zu.
Ja, klar. Also nochmal, damit ich es verstehe. Die haben da so Fäden reingedübelt und damit wie bei so einer Klappmaulpuppe dann den Mund immer, die Schnauze so runtergezogen oder was?
Ich schätze mal, es hieß nur, Mr. Ed, sprich die Illusion. Illusion wurde mit der sogenannten Fadentechnik gemeint und ich versuche sie mir vorzustellen und da fällt mir nur ein, dass sie wahrscheinlich so ein bisschen ihm immer mit Fäden am Maul gezogen haben, oder? Wie macht man das sonst an? Wie würdest du dir die Fadentechnik sonst vorstellen?
Ja, so wie bei heutigen Satire-Sendungen ja die Ampel am Faden zieht, wenn Böhmermann oder ich was sagen, da ist ja auch unterm Pult, ist ja Scholz und zieht immer so einen Faden runter, damit wir das sagen, was die Regierung will. Das gibt diese Technik, das weiß ich aus eigener. Aber es ist Tierquälerei, finde ich.
Du hast doch in der Unterlippe du doch auch so einen kleinen Haken
und dann zieht immer einer.
Ganz genau. Deswegen sitzt du auch am Tisch, weil da drunter der ist, der immer deinen Mund bewegt.
Ja, bei der Muppet Show siehst du auch nicht die Leute,
die Hand im Hintern haben. Wie sieht man bei dir zum Glück auch nicht, sage ich mal an dieser Stelle. Ja, aber Mr. Ed, wie gesagt, ist vor 45 Jahren verstorben, wobei auch das noch nicht mal richtig stimmt, weil in Wirklichkeit heißt es, ist der Original Bamboo Harvester schon kurz vor 1979 verstorben, aber für die Öffentlichkeit hat man noch ein Double gehabt. Und hat noch so getan, als würde der noch leben.
Ist Fernsehen denn nur Beschiss, sag mal?
Es ist alles Lüge, es ist alles
Lüge. Wem kannst du noch glauben?
Niemandem. Und nicht mal uns. Das ist das Traurige.
Ja.
Weißt du?
Ja, stimmt. Wir haben letzte Woche behauptet, wir würden diese Woche eine völlig unpolitische Sendung machen. Und auch das war damals schon eine Lüge, als wir es ausgesprochen haben. Wir wussten es auch.
Ja, wir wussten
auch. Und Mr. Ed ist auch politisch zum Beispiel, finde ich. Alles ist Politik. Darf man Pferden in den Mund nähen? Ich meine, nein. Das ist letztlich auch ein politisches Statement.
Richtig. Darf man auch, also ein Pferd, das so tut, als könnte sprechen, ist das kulturelle Aneignung auch vom Pferd?
Nee, weißt du, was kulturelle Aneignung ist? Weißt du, was kulturelle Aneignung ist? Wenn ein mittelalter, fast 60-jähriger, dicker Mann in einem wöchentlichen Podcast so tut, als wäre er ein Pferd. Das nennt man kulturelle Aneignung.
Gut, dass es sowas gar nicht gibt, sage ich jetzt mal an dieser Stelle.
Nee? Ja, es ist interessant übrigens, dass man jetzt mittlerweile solche Sachen wie Mr. Ed wahrscheinlich auch nicht mehr produzieren würde, was ja auch in dem Fall okay ist, wenn das wirklich tierquälerisch zuging. Weißt du noch, wie wir als Studenten, wahrscheinlich auch leicht alkoholisiert, immer gerne Lancelot, Link, Geheimagent und Schimpanse geguckt haben?
Hatten wir irgendwie eine VHS von, ne? Und haben die geguckt. Ja. Und genau wie wir uns ja auch noch über die Otto-Show mit Ronnys Pop-Show.
Ja.
Mit dem Affen, der dann auch synchronisiert wurde. Ne?
Genau, aber bei Lancelot Link haben sie ja ganze Filme nachgespielt. Da wurde eine Folge Bonanza, die Affen wurden als die Cartwrights verkleidet. Und da hat man denen immer irgendwas zu kauen gegeben. Immerhin wurde nicht an Fäden gezogen. Aber die haben irgendwas gegessen und dann wurde das drüber gesynkt. Und wir mussten leider lachen. Also für uns hat es gereicht, muss ich sagen.
Ja, wir waren sehr jung und es gab nicht viel damals auch. Muss man ja mal sagen.
Entschuldigung mal, Lancelot Link ist das Vorbild für fast alle Comedy, die du danach noch geschrieben hast. Jetzt steh doch
dazu. Stimmt, ich habe das alles schön immer mitgeschrieben von der VHS damals. Aber das ist schon traurig. Aber bei Mr. Ed muss man vielleicht auch mal sagen, wir wissen nicht, ob das irgendwie, wie das da jetzt genau gemacht wurde. Aber der hatte ja eigentlich ein okayes Leben, weil der stand ja eigentlich immer nur in seinem Gatter da drin und hat so rausgeguckt und dann so wurde er übersynchronisiert und die Leute haben gelacht, weil das Pferd spricht. Das hat ja gereicht. Der musste sich nicht kostümieren. Der musste nicht sich als wir verkleiden oder als Cowboy oder sonst was, sondern der stand da einfach nur ruhig und hat ein bisschen geredet.
Zu Mr. Ed fallen mir eigentlich hauptsächlich zwei Sachen ein. Das eine, der Song ist natürlich bis heute toll. A Horse is a Horse, of course, of course.
Ja.
Wirklich gut. Hätten wir eigentlich zum ESC schicken können auf Deutsch, meiner Meinung nach.
Das wäre eine Idee gewesen.
Und das andere, wenn du dich erinnerst, wir sagen jetzt keinen Namen, aber als wir zusammen bei Radio FFN waren, gab es mal eine Zeit lang einen Kollegen, über den wurde in seiner Abwesenheit, und das zeugt auch nicht von menschlicher Größe, ein bisschen gelästert, weil man meinte, er hätte ein etwas pferdiges Gesicht, also so eine etwas pferdige Gesichtsanmutung, was wahrscheinlich im Nachhinein einfach falsch und ungerecht war. Aber da war es doch zum Beispiel so, dass dem mal jemand für eine Schicht, zu der er kam, auf seine Tastatur vom Computer auf die Buchstaben E und D ein Stück Zucker gelegt. Also sehr subtiles Mobbing. Und es war niemand von uns, aber wir haben es auch nicht verhindert, Oliver.
Wir haben es auch nicht verhindert.
Nein.
Nein. Und wir haben es auch nicht bedauert. Es war schon, eine andere naive Zeit, ne? wo man Pferde noch sprechen ließ und noch ohne Scham die Kollegen ein bisschen, sag ich mal, satirisch mobben durfte.
Das Wort Mobbing war noch gar nicht erfunden, deswegen kann man es uns auch nicht vorwerfen.
Richtig, das stimmt. Wir wussten noch gar nicht, was wir nicht. Ja, wir haben einfach gelästert über die anderen und Witze über sie gemacht, aber nicht gemobbt.
Richtig.
Auf gar keinen Fall. Haben wir nie getan.
Wir sind vielleicht Lügner, aber wir sind keine Mobber. Das ist uns ganz wichtig.
Richtig. Aber Lügner zu sein ist ja gar nichts Schlimmes mehr heute, oder? Also es ist ja eigentlich, ist das ja, also vor allem in der Politik, da gehört das ja eigentlich auch dazu. Also wir müssen uns da nicht drum schämen, oder?
Nein. Das habe ich mit großem Interesse gelesen heute Morgen. Und deswegen, finde ich, können wir auch direkt weiterlügen. Herr Chrupalla, einer der beiden AfD-Chefs, hat jetzt in einem Interview gesagt, als es darum ging, ob man Putin vertrauen könnte, also die Frage an sich ist schon lustig, ob man ihm vertrauen könnte, wo er doch auch noch einen Tag vor dem Einmarsch in die Ukraine die ganze Welt angelogen hat. Und dann hat Chrupalla den, wie ich finde, epochalen Satz gesagt, Lügen würde halt zur Politik gehören.
Ja.
Ja,
nur dann. Ja, siehst du, und da siehst du mal, dass die AfD die Wahrheit sagt, indem sie auch so viel lügt. Also das ist doch auch toll.
Die Lüge über die Wahrheit oder die Wahrheit über die Lüge, das kann man sich aussuchen.
Ja, wenn du einfach sagst, wie, ja, wir lügen immer, sagst du in gewisser Weise immer die Wahrheit, wenn du lügst.
Das stimmt. Das
ist toll.
Aus Versehen sagt man zwischendurch die Wahrheit. Und das ist übrigens tatsächlich ein ganz alter Trick, ich glaube sogar eine alte KGB-Methode, dass du, und das gibt es schon seit den 20er, 30er Jahren, dass du so viel Bullshit und Fake News in die Welt setzt, dass der normale Verbraucher am Ende gar nicht mehr wissen kann, was überhaupt stimmt und was nicht. Und wenn man alles in Frage stellt, dann hat jemand wie Putin schon viel erreicht, ne?
Ja, und du kannst ja auch wirklich, eine Lüge wird zur Wahrheit, wenn du sie oft genug wiederholst und einfach stur dabei bleibst. Also Trump ist ja das beste Beispiel dafür. Ja. Du erzählst immer einfach das Gleiche, du behauptest es einfach und sagst immer, ja, widerleg es mir.
Bis es stimmt.
Ja. Und wenn du dir auch gar keine Mühe gibst, also als wirklich professioneller Lügner, dass du da irgendwie, also dass sowieso eine Gegenrede überhaupt nicht an dich rankommt, dann machst du dir auch keine Gedanken. Und das Problem ist, die Leute, die ehrlich sind, versuchen dann immer mit Ehrlichkeit dagegen zu gehen und zu punkten. Du müsstest eigentlich einfach mit einer anderen Lüge dagegen gehen.
Noch extremere Lüge.
Und das weiter behaupten und einfach bockig behaupten. Ohne was. Ich glaube, das ist viel besser, als zu versuchen, dann mit der Wahrheit zu kommen. Weil da kommst du an den echten Lügner gar nicht ran.
Ja, hat man ja bei diversen Talkshow-Auftritten von AfD-Politikern gesehen. Also man soll ja immer weiter mit Fakten dagegenhalten, aber es ist natürlich wirklich ermüdend. Und ich finde es halt gerade bei Chrupalla in letzter Zeit sehr lustig, dass man sich gar nicht mehr schämt, 1:1 das Kreml-Narrativ einfach wiederzugeben. Also sie würden jetzt argumentieren, das ist einfach Zufall, dass sie immer genau das auch finden, was der Sprecher von Putin findet. Also ob jetzt zu Nawalny, wo Chrupalla sagt, da warten wir doch erstmal ab und bitte keine Vorverurteilung und dann aber auch Ukraine soll doch jetzt mal gefälligst alle eroberten Gebiete abgeben und dann können wir endlich wieder Nord Stream 2 aufmachen und so. Das ist alles wirklich 1:1. Also früher haben sich wenigstens die Mühe gemacht, das noch so ein bisschen zu verbrämen. Mittlerweile ist es wirklich so, als wenn der Kreml noch einen Pressesprecher hätte oder mehrere, weil aus dem Rest der AfD kommt ja auch kein Widerspruch.
Ja, das ist das. Aber das Schöne ist ja auch, dass sie dabei eben immer dann trotzdem erstmal immer so davor setzen wie, nein, das ist natürlich, wir verurteilen das auch, aber trotzdem ist es eigentlich auch in Ordnung. Also es kommt immer dieser Satz, ne, von so, den man immer noch davor schiebt und dann macht man quasi die Presseerklärung von Putin, die man dann weiter verliest. Das ist aber auch so dieser alte Trick, den man dann immer macht.
Ja, ich meine, von allen hörst. Chrupalla war ja damals auch in der russischen Botschaft, als da wirklich eigentlich gar keiner mehr hin wollte und hat da mitgefeiert und so. Also das ist mittlerweile, früher gab es nochmal ganz am Anfang, ich glaube 22, gab es dann immer nochmal Leute aus der AfD-Fraktion, die so gehustet haben und zumindest mal gesagt haben, so richtig gut finde ich das jetzt nicht, dass wir das genauso wie der Coin, was die russische Propaganda sagt, aber das scheint vorbei zu sein. Also ich glaube, wenn man sich anguckt, dass die meisten rechtspopulistischen Parteien in Europa, siehe Meloni und so, sich inzwischen distanziert haben, ist wirklich die AfD zumindest die größte Kreml-treue Partei in Europa. Also da hat er sehr, sehr treue Freunde, wie immer er die gewonnen hat, der Herr Putin.
Absolut. Und es ist aber auch überraschend, wenn wir mal so nur zurückdenken an die Frühzeit, an die 60er, 70er und 80er, auch noch die Zeiten des Kalten Krieges, wo du immer rechts damit eigentlich verbunden hast, dass man gegen Russland und gegen die Sowjetunion eigentlich eher aufgestellt wäre.
Also die Linke wurde immer als fünfte Kolonne Moskaus.
Richtig. Und heute ist es komplett andersrum. Also die Linken haben kaum noch was groß zu sagen. Trauen sich auch nicht so richtig natürlich, ne, die ganze Zeit über sich gegen Moskau zu positionieren. Das tun sie auch nicht, aber sie sind nicht derart offensichtlich wie jetzt wirklich die ganz rechtsextreme Seite.
Ja. Naja, und dann hast du ja, um es noch verwirrender zu machen, hast du ja dann so eine Partei wie die von Wagenknecht, die sich jetzt dem Links-Rechts-Spektrum entzieht, ja, weil es einfach alles abdecken will. Und es ist ja kein Zufall, dass irgendwann klar wurde, dass der russische Geheimdienst in so internen Sitzungen schon laut davon geträumt hat, wie schön das wäre, wenn sich die Wagenknecht-Leute und die AfD-Leute zu einer Traumhochzeit vereinen. Aber Soweit ist es ja nicht und ich glaube, das würde Wagenknecht auch nicht wagen.
Nein, das also offiziell natürlich nicht, da wird das ja eben auch immer ganz streng dementiert und man grenzt sich ganz klar
von der AfD. Sie ist ja jetzt auch nicht so demokratiefeindlich wie die AfD. Nein. Sie lehnt ja jetzt nicht unser System in dem Maße ab.
Nein, sie lehnt nur die NATO ab und NATO. Und EU und EU wie sie in der Form und so weiter. Also so die, das ist ja das Schöne, dass man da einfach, man kann ja einfach auch so Teile des Narrativs einfach übernehmen und sagen, ich finde es gar nicht so, aber das sage ich trotzdem.
Ja, das ist halt so, ja. Noch frustrierender ist doch eigentlich, dass die Leute, die jetzt in der Verantwortung sind, namentlich Scholz und auch Herr Biden auf der anderen Seite vom Atlantik, dass da nach wie vor keine richtige Strategie für die ganze Ukraine-Geschichte da ist, dass sie nach wie vor sich nicht dazu bekennen wollen, dass die Ukraine gewinnen muss. Sie darf nur nicht verlieren und in der Folge haben wir jetzt diesen Zermürbungskrieg, wo Putin natürlich am Ende die Nase vorn hat. Also der gibt halt viel mehr aus für Militär, der hat mehr Menschen, mehr Material. War vorher alles klar, aber trotzdem hat man irgendwie gehofft, dass es noch einen Wunder gibt. Und jetzt sieht es halt in der Ukraine so aus, wie es aussieht. Und alle gucken traurig. Das ist,
und das nach 2 Jahren, denn wir haben jetzt den zweiten Jahrestag. Und das ist einfach auch, wenn man sich das jetzt nochmal vorstellt und wenn man sich da auch zurückerinnert, dass das inzwischen ist es fast Alltag für uns, die wir nicht aktiv quasi beteiligt sind, aber diese Diskussionen darum und es scheint sich seit 2 Jahren mehr oder weniger auf der Stelle zu treten. Ne? Die Diskussionen sind immer wieder ungefähr die gleichen. Es passiert
also die Debatte, die wir zu Kampfpanzern hatten, führen wir jetzt zum Taurus und so geht das immer weiter und wie gesagt, Zermürbungskrieg spielt Putin komplett in die Hände. Wenn der Westen so weitermacht, dann wird Putin wahrscheinlich gewinnen, sagen jetzt die meisten Militärexperten und jetzt versucht man sich einzureden, dass könnte ja trotzdem entweder noch irgendwie anders kommen oder es kommt nicht ganz so schlimm und die AfD sagt, ja und, was hat das mit uns zu tun? Und dann warten wir mal ab. Das ist halt jetzt natürlich wirklich, wenn man schon verspricht, einen unpolitischen Podcast zu machen, war das mit Abstand, sagen wir mal, am wenigsten unterhaltsame Thema, das man sich überhaupt ausdenken kann.
Du meinst, wir haben es voll in die Scheiße geritten schon.
Total, total. Versemmelt. Ja, eigentlich haben sich die Leute gewünscht, dass du über Knight Rider redest.
Ja, haben sich auch gewünscht, ja.
Ja.
Das heißt, sie würden alles nehmen, wenn wir nur endlich aufhören, über diese traurigen Themen, die uns eigentlich alle beschäftigen, zu reden.
Streu doch mal deine Knight Rider-Geschichte einfach ein, so als, weißt du, so wie man für Hunde die Medizin in Mortadella einwickelt, dass du mal zwischendurch einfach was Schönes erzählst, Oliver.
Es geht ja nicht um Knight Rider, sondern es geht ja darum, um David Hasselhoff.
Deine David Hasselhoff-Geschichte, die du seit anderthalb Jahren ankündigst.
Willst du mich da jetzt hin?
Bitte.
Nur um die Leute aus diesem Tief, aus diesem Stimmungstief.
Ja.
Ja, ich glaube, vor anderthalb Jahren oder so haben wir mal angeteased, dass ja David Hasselhoff quasi mit damit zu tun hat, dass ich meine Frau kennengelernt habe.
Richtig.
Und dass David Hasselhoff unsere Ehe immer so vom Schatten her ein wenig mitbegleitet. Und das ist wirklich sehr lustig, ja. Das stimmt. Die Geschichte ist wahr. Nämlich, damals war ich bei Radio FFN, du erinnerst dich.
Ne? Ja,
du hast, glaube ich, derzeit, es war 1991, da hast du, glaube ich, noch weiter studiert. Wir haben
da
aber
war
schon
ich noch
zusammen
in Münster,
geschrieben.
Genau, da war ich noch in Münster und habe studiert. Ja.
Und aber wir haben schon für FFN auch geschrieben und gearbeitet und ich hatte schon seit einiger Zeit die Mattscheibe dort laufen als Radioformat und David Hasselhoff war halt Dauergast zu der Zeit. Und das weißt du auch, wir haben uns ja um Knight Rider gekümmert und so. Wir werden auch irgendwann mal eine Knight Rider Sonderfolge machen, wo wir da mal erzählen, was wir auch damals über ihn studiert und geforscht haben und so.
Ja.
Aber jedenfalls hatte er mich schon immer zu begleiten und der war Dauergast in allen Sendungen. Überall hat David Hasselhoff gesungen, in jeder Show. Ich hatte ihn also in fast jeder Folge der Mattscheibe und irgendwann war er in Hannover live. Und dann haben wir Geld gesammelt, einmal für David Hasselhoff und ich habe 40 Mark Friseurgeld für David Hasselhoff bei mir gehabt. Und
du wolltest dich über seine Frisur lustig machen.
Richtig. Und hatte auch Fans hatten einen selbstgemachten Brusthaarabbeizer gemacht. Und das habe ich vorbeigebracht.
Ich darf kurz einwerfen, dass ich als frisurtechnisch herausgeforderter Mensch das natürlich vom Witzniveau her nur so Mittel finde.
Schon damals konntest du nicht darüber
lachen. Nein.
Und jedenfalls bin ich dann dahin, habe wirklich ein Interview mit David Hasselhoff gemacht und habe dann auch ich habe sogar ein Foto davon, das werde ich raussuchen. Das ist wirklich sehr lustig, noch ein Foto von mir und David Hasselhoff 1991. Und dann habe ich auch die Show mir angeguckt, die war am Nachmittag, weil hauptsächlich Kinder da waren. Und das war irgendwie mit Kit auf der Bühne und Feuerwerk und einem Kinderchor aus Niedersachsen und so. Also so ein richtig, richtig fettes Ding. Und danach habe ich dann auch Publikum befragt.
Ja.
Und da traf ich dann auf meine heutige Frau, nämlich, ne, die dort aber für den Gegensender, nämlich Antenne Niedersachsen, unterwegs war. Und
also im Grunde so eine Romeo und Julia Capulets, ja, gegen Dingsbums, verfeindete, richtig, Familie.
Richtig, und sie hat da nämlich Promotion für gemacht, weil Antenne Niedersachsen das Konzert präsentiert hat. Und dann hat sie reingesungen, ganz euphorisch ins Mikrofon, und sie gefiel mir auf den ersten Blick und ich dachte sofort, oh, dieser...
Von der Stimme her jetzt, oder...
Natürlich, nur von der, ja, Stimme und, ja, ne, von den inneren Werten her. Und dann, mhm, nein, auf jeden Fall gefiel sie mir sofort, und da habe ich so gedacht, oh, das ist aber nett. Aber naja, das war's. Ne? Denkst du, so, hast 1000 Leute da irgendwie angesprochen, das war's. Und wenige Tage später war es dann, habe ich wirklich sie auch mit in den Beitrag eingebaut, so in der Collage am Ende, und sonst war nichts. Und dann war ich in Hannover unterwegs in der Mittagspause, und plötzlich lief sie mir wieder über den Weg. Da machte sie wieder eine Promotion.
Ich glaub, oder hat sie dich gestalkt?
Hat Zigaretten verteilt. Nee, sie hat einfach für Geld Zigaretten dabei verteilt. Das war damals noch ein ganz, ganz normaler Beruf, Job,
wenn ich mal fragen darf.
Nein, Promotion. Halt.
Promotion.
Ja, hat auch studiert.
Promotion für Lungenkrebs. Okay.
Genau, damals war das. Und es ist lange her. Und jedenfalls dann habe ich gedacht, jetzt traue ich mich, sie mal anzusprechen, habe mit ihr geredet, und ja, erinnerst du dich noch, und so weiter. Und dann, jetzt kommt's, ne, so hat man früher, 1991, noch eine Chance gehabt, Frauen aufzureißen, habe ich dann gesagt, pass auf, ich habe den Beitrag, ich könnte dir den auf Kassette ziehen.
Oh. Das ist ja fast wie Mixtape.
Ja. Und dann habe ich ihr den auf Kassette, und dann haben wir uns getroffen, und der Rest ist quasi Geschichte. Dann war es aber auch noch so, dass ich ein T-Shirt gekauft hatte von David Hasselhoff dort, weil das für mich das damals hässlichste und kitschigste T-Shirt war, das ich je gesehen hatte. David Hasselhoff sitzt auf einem Halbmond im Smoking, dahinter Sterne, und er winkt in die Kamera, und dann stand Dreams Come True. Und das fand ich so kitschig hässlich. Und jedenfalls hat sie dann über die längere Zeit, die wir uns dann kannten, dieses T-Shirt auch oft getragen. Und ich habe das nie weggeworfen. Wir waren da eine ganze Zeit lang so, ja, nein, vielleicht zusammen, wie das so damals war. Und irgendwann haben sich unsere Wege aber getrennt. Und dann haben wir uns wiedergefunden. Vor jetzt inzwischen 17 Jahren ungefähr.
Das kann ich dir sagen. Das war ziemlich genau 2008, weil da waren, richtig, wir nämlich zusammen auf Tournee mit den anderen Frühstücksradio-Veteranen.
Genau.
Das war ein Auftritt im Ägi in Hannover. Ja. Und wir wollten uns danach alle noch treffen in irgendeiner Kneipe. Und wer nicht kam, warst du, weil du nämlich deine Frau, deine zukünftige Frau, wieder getroffen hattest und erstmal andere Prioritäten gesetzt hast, als mit deinen lieben Kumpels zusammen einen zu heben.
Richtig, ja, richtig, richtig. Und du kanntest sie auch noch von damals sogar. Und da kam sie dann halt wieder zurück in mein Leben. Und das Ding war, dass ich dann ihr zeigte, dass ich dieses T-Shirt aus sentimentalen Gründen wirklich nie weggeworfen hatte.
Ja.
Und das haben wir heute, wir haben wirklich oben im Flur dieses David Hasselhoff T-Shirt eingerahmt hängen.
Ja, das, so, weißt du, was mir gerade auffällt? Ja? Diese Geschichte hätte man so fantastisch für Nur die Liebe zählt verwursten
das stimmt
können.
Eigentlich,
weißt du, wenn Kai Pflaume dann immer gesagt hat, und weißt du was, deine Jugendliebe damals aus Oberschlesien mit 93 Jahren, hier ist er. Adolf, komm rein. Ne? Und das hätte man natürlich eins, und du hättest gesagt, ich hatte damals hier ein ganz hässliches T-Shirt und hier kommt sie, hier ist Conny. Und wichtig ist, dass man sich dann freut, wenn die Kamera groß auf einem ist und man denkt, oh scheiße.
Ich fand das schon immer scheiße, dieses Shirt. Das ist ja so pottenhässlich.
Ja, als wäre toll gewesen für Pflaume.
Ja, aber pass auf, es kommt noch was jetzt, noch ein Hasselhoff-Bezug. Nämlich dann stellten wir fest, dass dann der Tag, an dem wir uns quasi nach langer Zeit wiedergesehen hatten, ne? Der dann so ein bisschen für uns sentimental so zu unserem speziellen Tag wurde, dann stellten wir plötzlich fest, das ist der Geburtstag von David Hasselhoff.
Ach Göttchen.
Jetzt kommt's.
Das ist ja Twilight Zone.
Wow. Und dann haben wir, als wir dann heirateten, haben wir gesagt, was schreiben wir irgendwas in den Ehering? Und da habe ich gesagt, okay, wir schreiben die Jahreszahlen rein, nämlich 1991, 2008 und unendlich und darunter Looking for Freedom.
Ja, was ganz lustig ist, weil das Konzept Ehe und Freedom sich ja eigentlich auch ein bisschen widerspricht, ne? Merkst du selbst.
Ja, merkst du selbst. Aber wenn du es anders deutest oder wenn du einfach lügst, dann ist es in Ordnung. Nein, aber so ist es jedenfalls. So hat uns Hasselhoff wirklich das ganze Leben immer durchbegleitet. Ich habe ihn aber immer noch nicht persönlich getroffen.
Aber das muss er doch erfahren. Er kann doch so gar nicht weiterleben, ohne diese Geschichte zu erfahren.
Ich weiß. Also wenn einer einen Kontakt zu David hat, Wir so, wirklich gerne. Wir waren in London einmal im Theater und nur wenige Meter von ihm entfernt. Da hat er nämlich gespielt auf der Bühne. So. Und ich habe wirklich versucht, ihn danach noch irgendwie zu treffen, aber nicht geschafft. Leider, leider, leider. Mm. Also ich hoffe es wirklich noch. Ich möchte es ihm gern zeigen, ich möchte ihm meinen Ehering zeigen und das T-Shirt und ich möchte ihm sagen, möchte ihm danken. Persönlich.
Dass du ihm deine heutige Steuerklasse verdankst.
Ja. Das ist richtig, ja.
Ja, ja, ich meine, man kennt David Hasselhoff eigentlich nur als den Mann, der besoffen Burger isst, aber siehst du, er hat diese, im Grunde ist er, wie heißt er immer, diese Pfeile schießt?
Amor.
Im Grunde ist er Amor.
Ja, genau. Eigentlich ist er der amerikanische Kai Pflaume fast, kannst du fast so
für
sagen.
Für dich.
So ein bisschen
euch.
Für mich. Ja. Ja.
Also, guck mal, wie das auf einmal menschelt in diesem Podcast. Es geht doch. Es geht doch.
Dass wir aus nach dem Ukraine-Tief jetzt nochmal so
schön. Und weißt du was? In dieser Stimmung, in diesem Spirit, skippen wir jetzt einfach das Thema, das wir hier noch auf dem Zettel haben, dass die Union auf einmal, also das CDU, CSU in die Pubertät kommen und alles blockieren. Das lassen wir einfach weg. Das sollen so linksgrüne Sendungen sollen das machen. Lass uns mal lieber über die guten Geschichten reden, zum Beispiel, dass jetzt Kiffen bald legal ist. Es gibt ein Ampelgesetz. Das ist jetzt auch Politik, okay, aber es geht ums Kiffen, das gleicht sich aus. Die Ampel hat ein Gesetz geboren und Kiffen ist nicht legal, aber entkriminalisiert. Hast du dich auch riesig gefreut?
Da habe ich mich auch riesig gefreut, weil endlich darfst du auch hier, musst nicht mehr nach Kanada fliegen, um mal eine durchzuziehen, sondern du kannst jetzt endlich auch hier zu Hause anfangen.
Ja, so einfach ist es nicht, ne? Weißt du, also das ist jetzt auch wieder die Ampel. Also es geht dann manchmal in die richtige Richtung und während die GroKos davor einfach ignoriert haben, dass es einen Schwarzmarkt gibt und dass immer mehr Jugendliche kiffen, machen die jetzt ein Gesetz. Aber das ist dann auch wieder Ampel-Style so kleinteilig und so kompliziert, dass man fast nicht mehr durchblickt. Also es bis hin zu Orten, wo man zu bestimmten Uhrzeiten kiffen darf. Also zum Beispiel Fußgängerzone darf man zwischen, 7 Uhr und 20 Uhr abends nicht kiffen. Davor und danach schon. Ja. Dann 100 Meter Abstand ist ja auch sinnvoll zu Schulen und Kitas und so weiter und Spielplätzen.
Aber du musst quasi eigentlich immer, wenn du draußen bist und dann irgendeinen kiffen willst, dann musst du erstmal quasi Google Maps anschauen und sagen, ist eine Schule in der Nähe? Dann die Uhrzeit, bin ich in einem Bereich, der als Fußgängerzone gelten könnte. Also da hast du dann doch irgendwann keinen Bock mehr. Sagst du, weißt du was, ich schmeiß eine Pille ein, aber ich kiff jetzt hier nicht mehr zu gefährlich.
Ja. Also an sich ist das ja auch richtig unter Jugendschutz. Gesichtspunkt, aber es gibt halt auch so geile Logikfallen, also dass man zum Beispiel dann diese Anbauclubs hat, die ja dann die Hauptbezugsquelle sein sollen für alle, die nicht zu Hause alleine selber anbauen wollen, aber du darfst da, anders als zum Beispiel in Barcelona, die auch solche Clubs haben, da darfst du dann ausgerechnet nicht rauchen in Deutschland, du darfst eigentlich überall rauchen, außer in den Clubs, du musst das da irgendwie mitnehmen, es ist wirklich teilweise, gerade die Regeln für diese Clubs, ich habe das mal gelesen, und es ist so derartig kompliziert, dass du dich fragst, welcher Dauerkiffer soll das auch nur verstehen. Es ist quasi ausgeschlossen. Wirklich, es ist ausgeschlossen. Du kapierst es nicht.
Nein, vor allem dir platzt, wenn du versuchst, das zu verstehen, platzt dir so das Gehirn, dass du schon deswegen nochmal wieder extra einen durchziehen musst, um dich runterzubringen. Ja. Weil das einfach weil das deine Logikvorstellung sprengt, wenn du das versuchst zu verstehen.
Also die Entkriminalisierung bleibt ja trotzdem richtig, aber warum muss die Ampel immer alles so wahnsinnig kompliziert machen und immer mit so einer Masse von Bürokratie im Schlepptau? Also was diese Vielkiffer in den Clubs da irgendwie dokumentieren müssen, das ist echt schon wieder vom Feinsten. Und man muss jetzt vielleicht auch unseren jüngeren Zuhörern auch nochmal sagen, wenn ihr jetzt in der Zeitung lest, ihr dürft im Monat irgendwie 50 Gramm bei euch zu Hause haben und 3 Pflanzen, ihr müsst das nicht jeden Monat wegrauchen. Viele denken jetzt vielleicht, das wäre die Mindestmenge, die man wegwarten muss.
Nein, es ist eben keine Pflicht und es ist auch nicht ein Aufruf dazu. Und ich habe es ja auch schon gesagt, ich bin da recht neutral bei der Geschichte, weil ich ja im Gegensatz zu dir es immer noch nicht geschafft habe. Ich noch nicht mal einen Keks habe ich hinbekommen bisher. Ich warte immer darauf, dass du mir mal einen zum Geburtstag vielleicht
schenkst. Ich habe hier auch keine Dealer. Ich gehe ja nicht zum Schwarzmarkt. Ich mache das wirklich nur im Sommer 2-3 Mal in Kanada, weil ich diese tollen Läden, die sind wie so ein Apple Store, die finde ich halt einfach, da fühle ich mich wohl, das ist sauber, das ist gepflegt, da werde ich gelobt für das, was ich mir aussuche. Aber so möchte ich das.
Aber diese
lizenzierten Fachgeschäfte kommen jetzt nicht in Deutschland, weil das eben gegen Europarecht verstößt und das wusste man vorher. Darauf haben alle Karl Lauterbach hingewiesen, aber er hat immer gesagt, nein, das kriegen wir irgendwie hin und jetzt haben sie es natürlich nicht hingekriegt.
Aber du wirst doch mit Sicherheit so einem Social Club beitreten, dem Buena Welke Kiffer Club.
Nein, es geht, wie war der alte Witz, ich möchte keinem Verein angehören, der Leute wie mich aufnimmt. Ja. Das bleibt dabei.
Ja, das ist, ja, ich weiß es auch nicht. Also mir wäre das einfach zu kompliziert, um es einmal auszuprobieren. Da lasse ich es, glaube ich, einfach weiterbleiben. Aber dass das hier alles so kompliziert wird, hängt ja auch ein bisschen wirklich mit dem Thema, was wir jetzt gar nicht machen wollten, zusammen, dass man eben gegenseitig sich nur noch versucht zu blockieren und dann dagegen ist. Und das
dafür kann jetzt die Union mal ausnahmsweise nichts. Das ist wirklich reines Europarecht. Also die Ampel hat sich mit dem durchgesetzt, was europarechtlich überhaupt noch geht, und die Union zetert jetzt und ruft Jugendschutz, Jugendschutz. Dabei wurde eben in den letzten Jahren sowieso immer mehr gekifft bei jungen Leuten, und das hat die ganzen Merkel-Regierungen ja auch nicht weiter gejuckt. Also vielleicht hat sie es gejuckt, aber sie haben nichts gemacht. Also die bisherige Drogenpolitik ist ja gescheitert. Deswegen ist es auch richtig, sich was Neues zu überlegen. Es ist gleichzeitig ein bisschen bizarr, wenn Lauterbach sagt, jetzt wär das mehr Jugendschutz. Also nur weil diese Clubs, diese Anbauclubs einen Suchtbeauftragten ernennen müssen, ist es jetzt nicht wirklich viel mehr Aufklärung. Also dann soll man sich auch ehrlich machen und sagen, wir gehen jetzt von einem Menschenbild aus, wo man solche Entscheidungen dann selber trifft als volljähriger Mensch, dann gehe ich mit. Aber zu sagen, das ist mehr Jugendschutz, ich glaube, natürlich wird aus diesen Clubs auch was an jüngere Menschen weitergereicht werden. Alles andere ist doch weltfremd, oder?
Ja, aber es ist ja eben genauso, wie es vorher war. Es wird überall und es wurde überall gekifft, genauso wie eben Trinken und Rauchen, also Nikotin und Alkohol ja als akzeptierte Drogen schon existieren, und so war Kiffen auf jeden Fall überall auch schon gang und gäbe. Es gäbe gar kein Fernsehen mehr und es gäbe vor allem gar keine Privatfernsehproduktion mehr, glaube ich, weil was ich da miterlebt habe, da wurde rund um die Uhr in jeder Pause wurde gekifft. Also alle außer mir.
Das war immer schon so.
Mir hat nie was gegeben.
Das war immer schon so. Habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass mich mal, weil ich im Spaß in einer Probensituation bei einer Fußballsendung gesagt habe, mir fiel auf, dass alle so rote Augen haben. Ich würde das ja auch gerne mal probieren. Und dann stand ich wirklich 3 Wochen später an der Pissrinne und neben mir taucht so ein Typ auf, auch pinkelt und sagt, ich habe gehört, du suchst was. Ich
sag, was meint er denn?
Ja, mein Pimmel. Kannst du mir helfen?
So
haben wir uns kennengelernt, genau. Nein, der wollte mir was verkaufen. Da dachte ich auch, ach du Scheiße, so war das doch gar nicht gemeint. Ja. Naja, also wie gesagt, ich finde es ja auch richtig, dass man, jetzt gibt ja neue Studien, die nochmal sagen, wie das auf den IQ regelrecht drückt, wenn du zu früh, wenn das Gehirn sich noch entwickelt. Man könnte jetzt auch diskutieren, ob 18 als Grenze ein bisschen früh ist, weil es gibt ja Hinweise, dass sich das so bis 22, 23 noch ausbildet, unser Gehirn. Ich weiß nicht, ob die Fontanelle noch zuwächst. In jedem Fall wächst irgendwas. Aber das mit dem IQ gilt natürlich auch für Alkohol. Also ich glaube, wer das lustig findet, dass 14-Jährige sich irgendwelche hochprozentigen Sachen reinziehen, dann behaupte ich auch, dass das dem IQ noch nie gut getan hat.
Es gibt ja dazu auch wirklich diverse Studien schon, die das alles bewiesen haben, wie viel du dir einfach wegsäufst, wenn du trinkst. Also dass irgendwie Alkohol ab einer bestimmten Menge einfach quasi Gehirnzellen tötet.
Ja.
Ich habe auch nicht mehr so viel über, weißt du, ich versuche jetzt zu reduzieren, damit ich den Podcast immer noch jede Woche schaffe.
Ich weiß es auch sehr zu schätzen, wirklich.
Aber auch zu spät dann irgendwann, das hätte man mir mal ein paar Jahre früher sagen müssen. Nein, aber das ist eben genau der Punkt, Alkohol ist eben schon immer, wurde eben nach dem Ende der Prohibition einfach gesagt, wie okay, das machen wir und da geht jeder selber vernünftig mit um und so weiter. Und beim Kiffen ist es so, es ist die ganze Zeit nebenbei passiert, wer es wollte, hat es gemacht. Und jetzt versucht man es eben ja vor allem, und das ist der Gedanke ja, es zu entkriminalisieren und die kriminellen Händler eigentlich einzudämmen. Ob das damit funktioniert, ist halt die Frage.
Nein, glaube ich nicht. Also gerade wenn du in den Clubs halt so eine Höchstgrenze für diesen THC-Wert, also für die Stärke hast, dann ist ja vollkommen klar, dass der Schwarzmarkt es stärker verkaufen wird. Würde ich auch mal, wenn ich der Schwarzmarkt wäre. Also ich glaube, daran wird sich nicht so viel ändern. Was vielleicht ist es eine Hoffnung, wenn das jetzt über Vereine geht, ist es vielleicht in einem solchen Maß uncool, dass manche junge Leute deswegen die Finger davon lassen, weil es ihnen einfach nicht mehr cool genug ist, weißt du?
Das könnte sein, aber das Traurige ist dann wiederum, dass sie dann, wenn sie jetzt aufhören würden zu kiffen, weil es ihnen nicht mehr cool genug ist, sich wahrscheinlich eine andere Droge suchen würden, die cooler erscheint. Und das kann man ja schon sagen, fast alle anderen, vor allem synthetischen Drogen, die auf dem Markt sind, sind dann noch schädlicher
als Kiffen. Da gibt's jetzt auch neue Erkenntnisse, wie leicht es mittlerweile ist, sich Opioide und andere schlimme Tabletten oder irgendwelche synthetischen Drogen einfach mit ein paar Klicks im Internet zu besorgen. Da sollte man ganz schnell dringend mal ansetzen, weil ich glaube, das, was wir da in USA sehen und so, in einigen anderen Ländern auch, das kann sehr schnell in einem Ausmaß zu uns rüberschwappen. Das ist wirklich
ja, vor allem ist es natürlich nochmal extrem gefährlich, wo du es ja im USA sagtest, wenn es eben, wenn du eben drogensüchtig wirst, dadurch, dass du eigentlich am Anfang nur Medizin genommen hast, also dass du eben eigentlich Schmerzmittel nimmst, die aber ähnliche, also die dich ähnlich süchtig machen wie Heroin oder
noch
andere
schneller
Mittel,
teilweise.
Noch schneller und dass du dann am Ende viele, weil sich die Schmerzmittel nicht mehr leisten konnten, dann auf andere Drogen umsteigen mussten, genau. Weil sie einfach nur, weil sie süchtig geworden waren und es einfach nicht mehr aussieht. Und das ist so gefährlich. Also da gibt es noch sehr, sehr viel, aber naja, solange man sich dann eben hier um die Grammzahl in den Clubs und so weiter
also
daran aufhalten kann.
Ich werde dabei bleiben, ich werde ein Sommerkiffer bleiben, ich werde im Sommer ist es dann Teil meines Urlaubsvergnügens, weißt du, so wie andere surfen gehen oder so was Aktives machen, mache ich das am wenigsten Aktive, was man sich vorstellen kann, nämlich kiffen. Was ich machen werde, ich glaube, ich werde jetzt mir so ein Vorhängeschloss für den Kühlschrank besorgen, weil ich sag dir, ich kannte das nur als Klischee, dieses mit den Fressflashs. Das ist ein ganz, ganz schlimmer Kontrollverlust, weil du sagst dir vorher, ja, da steht noch dieser Eimer Eis im Kühlschrank, aber diesmal werde ich das nicht machen. Schnitt. Das ist furchtbar. Absolut würdelos. Wirklich.
Ja, das ist,
da muss man sich was überlegen.
Das heißt, du wirst ein Kanada-Kiffer im Sommer bleiben.
Mangels Alternativen, weil ich will nicht in einen Verein eintreten und ich weiß nicht, ob du dich mal mit dem Anbau beschäftigt hast. Also ich schaff's ja nicht mal, sagen wir mal, so Zimmerpflanzen am Leben zu halten, wo man sagt, die halten alles aus. Also ich habe Kakteen tot gekriegt, jeder Fikus ist bei mir gestorben. Und hier musst du dann so mit LED-Lampen wohl arbeiten. Du brauchst diese, wie heißen die, Grow-Boxen, das sind so riesige, wie so ein Kleiderschrank, aber klimatisiert. Das ist mir alles zu aufwendig und zu filigran. Da bin ich auch zu ungeschickt, ehrlich gesagt.
Das ist, ja, nee, also Drogen selber anbauen ist, glaube ich, auch macht weniger Spaß.
Ich möchte auch nicht die Verantwortung für so eine junge Cannabispflanze übernehmen. Ist ja wie ein Welpen kaufen im Grunde.
Ja, aber ist das dann so, dass du jetzt dann vielleicht in Zukunft so statt, dass du wie früher dann, wenn du mal irgendwie auf eine Party eingeladen wirst, dass du dann so eine Yucca-Palme oder vielleicht eine Orchidee mitbringst, bringst jetzt so eine kleine Hanfpflanze mit?
Darfst du ja nicht. Das ist ja der nächste Witz, dass man
verschenken selbst, darf man nicht.
Du darfst ja du kriegst deine Höchstdosis aus dem Verein oder baust die selber und du darfst es aber nicht auch nicht an Freunde, an Erwachsene weitergeben. Du darfst auch nicht deine Dosis teilen. Das ist alles vollkommen geregelt.
Also darfst sie nicht mal verschenken. Also
nein,
darfst nicht mal ein. Wow. Das ist natürlich, also ich dachte, ein Grund wäre, dass es dann sowas gibt wie Valentinstag dann demnächst eben nicht mehr Blumen, sondern dann eben die Hanfpflanzen und dass man dann versucht, daraus ein neues Geschäftsmodell auch zu entwickeln. Also
wenn ich das Gesetz richtig verstanden habe, aber dann können uns gerne die Hörer korrigieren, die schon tiefer im Thema sind.
Ja.
Ich glaube, man kann nicht eine Hanfpflanze verschenken. Man darf auch nicht sein Zeug an andere Erwachsene weitergeben, soweit ich weiß.
Du dürftest mich nicht mal von deinem Keks abbeißen lassen, sozusagen.
Theoretisch nicht.
Das
schon
ist ja
gar
schön.
Nicht in der Fußgängerzone nach 7 Uhr morgens.
Das ist ja wieder so ein Gesetz, was nur den Egoismus fördert.
Leider ja. Aber das ist doch dann dein Gesetz. Also wenn einer gerne alles alleine frisst, also
du musst gerade sagen, wo du dich selber aussperren musst, damit du nicht den Kühlschrank deiner Familie leer frisst. Aber wenn der übrigens dann abgesperrt ist und ich sag mal, und dann kommt dieser Heißhunger, was machst du dann? Du
bist zum Kannibalen wahrscheinlich.
Ja, dann gehst du wahrscheinlich auch auf die Wiese nebenan und dann sind da irgendwie gerissene Pferdekadaver am nächsten Tag oder so.
Nicht auszuschließen. Der Klassiker sind natürlich, ich sagte, der Klassiker sind wirklich so Sachen, die ich zum Beispiel sonst gar nicht wirklich lecker finde. Sowas wie Schokoriegel oder so Hanuta-artiges Zeug. Das ist fantastisch, wenn du bekifft bist. Wirklich, habe ich alles erst jetzt im hohen Alter gelernt. Also die Kiffer unter unseren Hörern sagen, mein Gott, was labert er? Das ist ja Allgemeinwissen, Hanuta und Kiffen. Für mich ist das neu.
Hast du auch Bounty? Magst du doch sonst gar nicht. Hast du auch schon Bounty?
Also so bekifft könnt ihr nicht sein, dass mir auf einmal Bounty schmeckt. Das ist wirklich kein Schokoriegel, das ist einfach ein chemischer Kampfstoff. Wirklich.
Ja, da kriegen wir nochmal, jetzt kriegen wir wieder von der Bounty-Lobby, kriegen wir jetzt nochmal wieder.
Ja, es hängt ja auch in Zähnen, kein Mensch braucht Bounty, wirklich.
Nein, da gönne ich mir ja lieber am Abend statt Kifferkeks ein Mancherie.
Ja.
Das ist ja meins. Das
bleibt oder dein klassisches Betthupferl, die Flasche Rotwein.
Ja, schon lange nicht mehr. Ich dachte, du kommst wieder mit dem Nougat-Likör.
Nein.
Seit Jahrzehnten habe ich einmal eine Flasche hatte. Der hat auch wirklich nicht geschmeckt.
Es sei dir vergeben.
Deswegen stand er jahrelang da und ich habe ihn immer jedem angeboten. Aber jeder kannte den Trick schon und wusste, nein, er ist doch
das
scheiße.
War echt so ein richtiger Ladenhüter. Aber lass uns doch zum guten Schluss, wenn wir schon den Todestag eines Pferdes gewürdigt haben, dann können wir auch mal eine Art Geburtstag, einen Sendungsgeburtstag noch feiern, der mit einem lieben Kollegen von uns verknüpft ist.
Das stimmt, nämlich Ditsche. Na, nee, beziehungsweise Olli Dittrich, aber Ditsche, seine Figur, ja, hat Geburtstag. Die feiert dieses Jahr Geburtstag.
Ja, 29. Februar 2004, erste Folge von Ditsche. Inzwischen ja wirklich Kult- und Fernsehgeschichte. 20 Jahre, hätte ich nicht gedacht, dass es schon so lange ist.
Ich auch nicht. Und 30 Staffeln und 261 Folgen.
Ja.
Das ist dann immer, wenn du so merkst, wie das wird zu einer Institution, ne, die immer irgendwie gefühlt da war und ist, und dann irgendwann guckt man gar nicht mehr. Obwohl jetzt gab es auch schon seit einiger Zeit keine neuen Folgen mehr.
Mal, wenn neue kommen, aber ich weiß auch nicht, wann war die letzte frische Staffel? Ich weiß es gar
nicht. Ja, ich glaube fast vor anderthalb oder zwei Jahren, weil das jetzt irgendwie, da war die Staffel, und jetzt gab es irgendwie in letzter Zeit immer nur so kurze Snippets und so kleine Miniteile, aber eine richtige offizielle Staffel war jetzt schon seit einiger Zeit nicht, weil kurz nach Corona oder während Corona irgendwie ausgesetzt und dann nicht wieder richtig reanimiert wurde, wenn, so wie ich es war.
Wie schade. Aber warum, denn nur? Es gibt doch eine Fanbase und zum Beispiel.
Ja, und es ist einfach eine tolle Idee gewesen. Das muss man einfach auch mal sagen. Es ist wirklich einfach, aber genial. Einfach sechs Kameras aufstellen in einem Imbiss.
Automatische Regie, dass die Kameras sich in einem bestimmten Zeitrhythmus einfach selber draufschalten, sozusagen, egal was ist.
Das war auch wahrscheinlich der Grund, warum gleich der WDR dann irgendwann nach vielen Jahren, also Dittrich ist ja lange damit rumgetingelt erstmal, aber nach einigen Jahren haben sie dann ja zugesagt, weil sie auch erkannt haben, es ist ja ein recht günstiges Format. Wir sparen uns quasi einen Regisseur, wir müssen keine Farbbearbeitung oder sowas oder andere Sachen machen, keinen großen Schnitt, weil das geht alles automatisch. Schon bevor man über KI gesprochen hat, hat eigentlich hier eine KI mehr oder weniger Regie, also jedenfalls Bildregie geführt, weil es einfach automatisch ging. Und es war eine improvisierte Nummer. Das heißt also, Olli Dittrich in seiner Figur Ditsche kam immer in diesen Imbiss, um sich was zu essen zu holen und redete über die Geschehnisse der Woche und über das, was eigentlich so draußen diskutiert wurde, eben in seiner Figur, und dann und sprach darüber mit dem mit Ingo, der
dem
dort
Imbissmann, dem Imbiss Imbissbudenbesitzer und dem inzwischen ja leider verstorbenen Dauergast Schildkröte, der gar nicht gesprochen hat, wenn ich mich richtig entsinne, oder fast gar nicht.
Fast nicht, nur wenige.
Und dann eben ab und zu spektakuläre Gaststars von Otto über Böhmermann bis Olaf Scholz. Also hat es wirklich in die deutsche Sprache geschafft. Ne? More Sorgen ist jetzt einfach wirklich, das kennt jeder. Das muss er erstmal hinkriegen, das ist wirklich Popkultur.
Ja, Wahnsinn.
Und natürlich auch einfach einer unserer Lieblingskollegen, der Herr Dittrich, der auch im ersten Wichser eine tragende Rolle hatte als Dubinsky. Also wirklich einer der Großen in unserem Business.
Absolut, absolut. Und eine großartige Sendung, die eigentlich also dringend wieder aufleben müsste. Also
wir appellieren an alle Beteiligten, falls es wie so oft am Sender scheitert, dann soll der Sender mal in sich gehen, weil das ist ein wunderbares Format. Und wie du schon sagst, es ist so preiswert.
Es ist günstig, also da müssen wir nochmal raufgucken. So schaut nochmal, wie billig das ist.
Ja. Ja.
Das ist doch echt, das ist ein Schnäppchen.
Absolut.
Und es ist damit einfach Sendezeit gefüllt.
Und die haben in Deutschland improvisierte Comedy etabliert, bevor alle anderen Sender draufgesprungen sind, muss man auch mal sagen.
Ja. Und wir beide erinnern uns ja auch daran, dass wir große Fans der Impro-Comedy waren, aber nur eigentlich so in der Form aus England kannten. Wir waren in London ja mehrfach mal gemeinsam und waren dann ja auch in diesem Comedy-Store.
Genau, das haben wir, glaube ich, sogar schon mal erzählt. Da haben die nämlich diese Impro-Spiele gemacht, bevor man die in Deutschland so kannte, was wir dann später im Format Freischnauze ja auch versucht haben. Das waren ja die Spiele.
Ja.
Aber da waren die natürlich, muss man jetzt mal sagen, also wenn wir ambitionierte zweite Liga waren, dann waren die so Champions League. Also
das war großartig.
Tolle Leute dabei.
Das kann man kaum erzählen, wie wir da wirklich waren und wie toll das war.
Absolut.
Und wie begeistert wir waren, weil das so eine ganz andere Art von Comedy war. Und natürlich, die hatten alle ihre Rituale und die wussten auch, was sie da tun. Aber da bist du halt dann eben als Kunde einmal hingekommen, hast Bier getrunken, hast da gesessen, schönen Abend gehabt und eine geile Comedy erlebt, die du in der Form jedenfalls bei uns noch nie gesehen hattest.
Nein, also das waren eben genau diese Impro-Spiele, die dann unter anderem bei Freischnauze mit Dirk Bach versucht wurden. Ich war auch zwei, dreimal zu Gast in der Schillerstraße, schon in der Phase, wo Jürgen Vogel da der große Mieter war. Und da gab es auch schöne Folgen. Ich fand auch, dass vor allem Annette Frier und Cordula Stratmann da ein tolles Duo waren. Was mich als Künstler immer manchmal so ein bisschen abgeturnt hat an der Schillerstraße, waren diese sogenannten Plot-Pusher, also das, was man da aufs Ohr gesprochen bekam. weil das manchmal dann auch keine so richtige kreative Herausforderung war oder weil es halt für diese Handlung einen nicht so richtig weitergebracht hat. Also weil dann kam dann irgendwie, du denkst, du bist Gerd Schröder, dann spricht einer mal 3 Minuten wie Gerd Schröder, die Leute wiehern kurz und dann ist es aber auch wieder vorbei. Das hat irgendwie, fand ich dramaturgisch nicht immer so wahnsinnig Sinn
gemacht. Ja, das war auch, fand ich auch mein Problem. Also mit, also Frei Schnauze war eben eine Umsetzung dessen, was wir ja eben aus dem Impro-Theater dort auch so gesehen hatten. Und ich finde, das funktionierte, weil in kurzen Spielen macht das absolut Spaß.
Ja.
Aber ich fand die Schillerstraße, ich hatte immer meine Probleme mit. Ich war auch mehrfach eingeladen, ich bin nicht hingegangen, weil ich einfach immer das Problem hatte, dass es war so ziellos für mich. Du wusstest ja nicht, wo es wirklich hingeht. Es war in eben keine richtigen Plot-Points, also außer eben so komische Ansagen, die da irgendwie du dann eben bekommen hast, wie du eben sagtest, die aber nicht wirklich halfen.
Nein.
Und es gab keine Dramaturgie, die irgendwie so eingebaut war. Also wir haben ja, wenn du nimmst ein auch ja Impro-Comedy-Format wie eben Curb Your Enthusiasm,
ja, ne, Larry David.
Von Larry David, was ja auch war, die ja auch improvisieren, aber die haben ja trotzdem eine genaue Vorgabe, wohin die Geschichte geht.
Kann man gar nicht wirklich vergleichen, ja, nee, weil das ist wie halt Curb entsteht, was ja in Teilen so ein bisschen das Vorbild für Pastewka, die Serie war, ja, mit dem Unterschied, dass Pastewka mit Drehbüchern gearbeitet hat und Larry David hat, das kann man sich angucken, da gibt's auch sehr schöne Making-of, zumindest ein sehr gutes Making-of-Buch, wo man dann mal diesen Laufzettel sieht, mit denen die Schauspieler wie Ted Danson oder Larry David und da haben ja alle Großen mitgespielt, wie die dann in die Szenen geschickt wurden. Dann steht dann da beispielsweise, Larry geht in ein Geschäft und versucht, einen super teuren Pullover zurückzutauschen, die Verkäuferin will ihn aber nicht zurücktauschen. Dann vielleicht noch eine Sache, aber der Rest ist halt, entsteht komplett da und dann haben die aber wirklich so gefühlt 15, 16, 17, 18 Mal oder öfter das gemacht, aus verschiedenen Perspektiven gefilmt und haben dann aus den besten improvisierten Takes dann am Ende das zusammengeschnitten. Und deswegen klingt das völlig anders. Du hörst ja an dem Sound schon, dass das sich von einer normalen Sitcom komplett unterscheidet. Das war ziemlich genial. Das ist ein bisschen bei Jerks, glaube ich, so gemacht worden mit Ullmann.
Ja. Aber das ist eben bei, aber eben genau das ist der Punkt, was es eben toll macht und was man wenigstens da in der Schillerstraße in klein ja hätte versuchen können, dass du also wenigstens ein paar wirkliche Handlungselemente hast, die auch die Geschichte in irgendeiner Form interessant machen. Hier war es da, also für mich war es immer so, man schickte einfach Leute rein, die irgendwie auf Ansage irgendwie albern sein sollten.
Ja, aber das hat, wie gesagt, durch die Dynamik zwischen Annette und Cordula hat das dann in manchen Folgen doch überraschend gut funktioniert, weil die beiden einfach so einen Weg gefunden haben, damit umzugehen und einfach ihr eigenes Theaterstück daraus improvisiert haben. Und dann haben die Gaststars mal funktioniert und mal nicht. Ich hatte eine Folge, glaube ich, mit Mike Krüger, wo wir beide Streifenpolizisten waren, das war dann sogar ganz lustig, aber das lag daran, dass Mike und ich halt nicht Chemie hatten sozusagen. Yeah. Davon hing das dann ab, aber die Plotpusher waren mir teilweise auch echt zu beliebig, also und auch folgenlos irgendwie. Aber dafür waren wir ja auch, finde ich, bei der mitgelungensten bis heute haltenden Impro-Comedy oft genug dabei. Genial, daneben ist ja auch richtig Impro-Comedy im weitesten Sinne.
Ja, und das war auch etwas, und man merkte es ja auch damals im Fernsehen, dass die Verantwortlichen das ja auch überhaupt nicht zugetraut haben, dass das geht. Also ich erinnere mich bei Genial daneben, weil ich war ganz am Anfang dabei, auch bei den 2 Piloten, die gemacht wurden, da wollte es nämlich zuerst noch das ZDF kaufen. Es war erst das ZDF und da sollte es Die Schlaue Stunde heißen.
Oh.
Ja, so.
Wegen der Gebühren.
Ja, und genau. Und dann haben sie aber gesagt, irgendwie, dann kamen sie drauf und sagten, aber Hugo Egon Balder, der hat doch diese Tittensache da mit Tutti Frutti gemacht, da können wir doch wen anders nehmen. Und dann hat Hugo Egon Balder gesagt, nö, dann gehe ich woanders hin. Klugerweise und ist bei Sat.1 gelandet damals.
Ja, inzwischen war er ja bei fast jedem Sender und jetzt, das Format gibt es immer noch oder wieder, genau, jetzt glaube ich.
Jetzt grade. Bei RTL 2 ist es jetzt wieder gelandet inzwischen, aber auf jeden Fall war es damals eine große Angst, dass ich weiß es wirklich noch, wie diskutiert wurde, aber wenigstens ein paar Stichworte, ein paar Gags können wir doch vorbereiten. Habt ihr denn wenigstens irgendwas vorbereitet?
Ja.
Und es dann halt so, dass man sich wirklich hinsetzt und dass das schon funktioniert und in den besten Fällen hat es ja auch wirklich sehr gut funktioniert.
Naja, vor allem der Zuschauer guckt sich das ganz anders an, weil er ja spürt und am Sound merkt, das ist jetzt echt improvisiert, werden dann auch Gags gefeiert, die bei einer geskripteten Sendung gar nicht so gut funktionieren würden, weil man das unter so einem sportiven Gesichtspunkt einfach zu schätzen weiß und respektiert, dass Leute unter Zeitdruck auf solche Ideen kommen. Die müssen dann gar nicht so super ausformuliert sein. Wenn man das skriptet, das habe ich ja auch schon erlebt, unter anderem bei der Sendung Nachgetreten, die immer nach Länderspielen im ZDF lief.
Oh, ich erinnere mich.
Das war schlimm, weil da war dann wirklich so auswendig gelernt oder abgelesen und das war ja auch noch live. Das heißt, es gab auch ein, zwei super Blackouts live. Und ich habe es ja erlebt in der letzten Sendung, wo besonders viel Gags verreckt sind, wo ich wirklich einen Lachkrampf gekriegt habe, weil der Typ hinter mir im Publikum über die Mikros hörbar immer an den Stellen, wo der Lacher gewesen wäre, eben diese Geräusche gemacht hat. Deswegen macht man Panels nicht live normalerweise. Aber vor allem sollte man sie, wenn man sie denn als Impro verkauft, sollte es auch wirklich improvisiert sein. Und da ist Genial daneben das beste Beispiel, dass das nicht nur funktionieren kann, sondern jahrzehntelang funktionieren kann.
Ja, und da gehört, und bei Impro gehört es eben auch mal dazu, das, was nicht klappt, das ist auch in Ordnung, das muss man dann auch durchstehen. Mhm. Das passiert dann eben, weil eben genau wie du sagtest, man weiß als Publikum, man teilt diese Grundstimmung und Grundspannung, klappt es denn oder nicht, und man weiß es ja, das geht dann eben auch mal daneben. Aber das Schlimmste ist, geskriptete Impro, also Fake-Impro ist wirklich
tödlich. Kleiner Tipp an die Zuschauer, wenn sie ein angebliches Impro-Format sehen und im Abspann steht der Punkt Autoren, dann ist es wahrscheinlich kein Impro-Format. Nur so als kleiner Hinweis.
Ja, genau, das kann jedenfalls ein deutlicher Hinweis sein. Was ich übrigens immer wirklich schön fand, als einfaches Spiel war ja dieses A-Z-Spiel.
Ja, das heißt, ein Klassiker bei Freischnauze.
Richtig, genau. Man macht einen Dialog. Und man muss immer, also immer der andere muss immer den nächsten Satz mit dem nächsten Buchstaben des Alphabets anfangen.
Ja, das ist ein klassisches Impro-Spiel, das kann man auf Partys auch super spielen.
Ich würde sagen, zum Abschluss dieser Sendung, also ich finde, das sollten wir jetzt einfach mal vielleicht als Abschied probieren.
Bitte lass uns auch zum Abschied kommen.
Ja, da hast du recht, da muss ich schon lachen, wenn ich auf die Uhr schaue.
Darf ich einfach Tschüss sagen?
Eigentlich würde ich gerne noch bis Z versuchen weiterzukommen.
Fick dich.
Gerne.
Hören wir jetzt auf oder nicht?
Ich könnte noch eine Stunde.
Ja, das sagst du immer, aber deine Frau sagt was anderes.
Kalk, du redest zu viel, sagt sie wirklich jeden Tag zu mir.
Leck mich, wir haben schon wieder mehr als 50 Minuten gemacht, Oliver.
Mir gefällt es trotzdem.
Nein, tut es nicht.
Oh, du hast auch immer was zu meckern.
Patrick Bach ist einer meiner Lieblingsschauspieler. Wusstest du das eigentlich?
Quatsch, das hast du mir noch nie erzählt.
Warte mal, BQ. Warte mal. Richtig, das hatte ich vergessen.
Sieht man an dieser Stelle, dass du am Alphabet scheiterst und dass du damit Schwierigkeiten hast?
Tu mir einen Gefallen und hör auf, intime Geschichten von mir zu erzählen.
Und immer wieder wirst du dann bockig, wenn man mal was Intimes von dir erzählt.
Verwechsel mich nicht mit dir selber.
Was soll man dazu noch sagen? So ist er, der Welk.
Xaver wäre eigentlich ein super schöner Vorname für dich.
You say it.
Zum guten Schluss, auf Wiederhören, bis nächste Woche. So eine Scheiße.
So einfach geht diese Kacke.
Bis bald. Tschüss.
Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.